Nachdem ich jetzt in New York war, hat Berlin einfach keine Ausrede mehr, so beschissen zu sein.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Einen wunderschönen guten Tag, na?
Guten Morgen, Mike. Entschuldige. Das war anders als geplant jetzt.
Ja, also bei meiner grundchaotischen Veranlagung wird sich da in Zukunft sicherlich mal die Gelegenheit ergeben, mich zu revanchieren. Dass ich dann mal auf dein Verständnis angewiesen bin, also das nehme ich jetzt gerade gar nicht übel irgendwie.
Gestern ist tatsächlich ganz schönes Tobabo gewesen. Ich stand nämlich 6 Stunden in der Vollsperrung, 10 Kilometer von Halle entfernt.
Oh, schön.
Das hat etwas meinen Plan gekillt und dann saß ich dann heute Morgen noch da und habe noch notwendige Dinge gemacht und habe dann heute einfach meinen Wecker überhört.
Das 6 Stunden in der Vollsperrung, Alter, was ist denn da passiert? Eine Fresse.
Naja, also offenbar ist da jemand von der ganz linken Spur spontan noch schnell zum Schkeuditzer Kreuz abbiegen wollend in jemand anders reingefahren, den er beim Abbiegen offenbar nicht gesehen hat. Und dann haben sich mehrere Fahrzeuge überschlagen und ich weiß jetzt gar nicht, eine Person oder mehrere Personen sind auf jeden Fall gestorben dabei.
Oh, Alter. Ja, siehst du, ja. So schnell kann es gehen, muss einem immer bewusst sein, sowas. Also manchmal.
Absolutes Schlachtfeld. Also das sah echt krass aus. Und da waren irgendwie, also ich stand irgendwie 300 Meter davon entfernt, ne? Also da
echt?
Sind irgendwie sieben Feuerwehren durchgefahren und ich weiß nicht, wie viele Polizeien und Notärzte und whatever. Also es war krass. Und das ist ja auch immer so der Moment, ne? Wenn man eine Minute eher da gewesen wäre, wer weiß, ob man da mit verwickelt worden wäre in so einer
Situation. Ja, natürlich. Also wie gesagt, du kannst ja ordentlich fahren, wie du willst, ne? Wenn jemand anders das nicht tut. Deshalb ist ja Paragraph 1, Vorsichten, gegenseitige Rücksichtnahme, das Allerwichtigste. Auch wahrscheinlich in Verkehrsprozessen der meist angewandte Paragraph, wenn der Richter nicht weiter weiß, beruft er sich immer auf Vorsichten, gegenseitige Rücksichtnahme und macht 50-50. Aber das stoppt den rasanten Tagesablauf dann wirklich auch im wahrsten Sinne des Wortes mal kurz mental, ne? Dass man sich überlegt, da hätte auch alles Wichtige dann ganz schnell mal vorbei sein können. Ja, ach, solche Gedanken hier. Du kommst ja aus dem Urlaub.
Ja, da habe ich auch sehr viel Zeit am Steuer verbracht.
Ja, gut, das sind ja auch ein bisschen andere Entfernungen an der Ostküste, ne?
Also, nee, du warst doch auch im Urlaub, Mike. Jetzt, wir sind ja beide sozusagen direkt komplett frisch.
Ich war auch im Urlaub, aber im Gegensatz zu dir habe ich es nicht in Echtzeit gepostet. Irgendwie war deine Wohnung nicht ausgeräumt von Verbrechern.
Echtzeit stimmt ja auch nicht. Das ging gar nicht, weil in der Wildnis gibt es kein Internet. Ne?
Ach so, in USA auch nicht.
Nee. Also okay. Ich werde mich nie wieder über den Empfang in Deutschland beschweren, weil ich weiß jetzt, wie der Empfang in Maine ist.
Ah, okay. Na gut, das verstehe ich. Warst du im Arcadia National Park?
Na klar.
Na, war schön, schon
schön nicht, gewandert.
Nicht so schlecht, ja, da, gell?
Das ist, wollen wir erst bei mir oder erst bei deinem Urlaub einsteigen? Weil sonst würde ich jetzt ganz kurz mal so einen kleinen Monolog halten hier.
Na, halt mal einen kleinen Monolog.
Nee, ich will erst mal über den Jever-Leuchtturm sprechen hier.
Den Jever-Leuchtturm, Westerhever-Sand. Ja, da bin ich eigentlich immer, wenn ich habe einen guten Kumpel an der Nordsee, der wohnt da, Nordstrand, schön auf so einer kleinen Erhebung direkt hinterm Deich. Liebe Grüße an Nis an der Stelle, falls ihr es hört. Und und da sind wir immer an der Nordsee unterwegs. Also man hat ja immer so ein bisschen, im Vergleich zur Ostsee ist ja Nordsee, kommt ja dem gelernten DDR-Urlauber immer so ein bisschen wie Beschiss vor, ne? Weil du da ja immer nur die Hälfte mehr für dein Geld kriegst, ne? Wegen der Gezeiten. Ständig ist das irgendwie weg. Aber hat man auch mal mehr Platz zum Fußballspielen im Watt oder so, ist auch ganz lustig. Und da ist Westerhever Sand tatsächlich immer, fast immer ein fester Ausflugspunkt. Ja, dass man da mal hingeht, weil ist ja auch wunderschön. Ne? Würde ja nicht umsonst in der Jever-Werbung auftauchen, wenn das nicht so ein tolles Motiv wäre. Wettermäßig hatten wir riesen Glück. Also man fährt ja nicht an die Nordsee wegen des schönen Wetters irgendwie. Also wir waren auch ein bisschen pikiert, als wir den Wetterbericht angeschaut haben. Das sollte wirklich ganz, ganz gruseliges Wetter werden. Und im Endeffekt hatten wir eine Woche wunderschönen Sonnenschein mit 2 Tagen sogar kompletter Windstille. Ne? Also wo du wirklich über die Nordsee in Richtung Pellworm schippern konntest und die war spiegelglatt. So, also krass. Wo da selbst so Fährkapitäne sagen, ja, das kommt so 4-5 Mal im Jahr vor.
Krass.
Da hast du natürlich jeden Seehund, jede Robbe auf 1000 Meter Entfernung gesehen. War total cool. Ne? Wie es dann so ist, auf so einem ganz kleinen Nordseekahn irgendwie, dann treffe ich noch eine Freundin aus Leipzig, die ich seit Ewigkeiten nicht gesehen habe. So klein ist dann immer die Welt, war auch schön. Und ja, also Kids, Frau und Papa hat es gefallen. War ein toller Ausflug, wie immer, an die Nordsee. Ne? Also wenn man sich von so Touristenfallen wie St. Peter-Ording und so ein bisschen fernhält.
Ne? Ich muss sagen, ich kenne mich da gar nicht aus. Ne? Also ich weiß, ich war, glaube ich, seit vielen, vielen Jahren nicht mehr an der Nordseeküste.
Ja, ach so, naja, das ist, also ich glaube von der Stimmung her, was dir gefallen würde, wäre auf jeden Fall Husum, so diese graue Stadt am Meer, wie Theodor sie genannt hat, ne, ist ja auch gar nicht so weit weg Richtung Schleswig, der Haitabu, diese alte Wikingerstadt.
Nein, Husum war ich tatsächlich schon.
Und ja, also da war ich auch in so einem volkskundlichen Museum ein bisschen. Krass, total inspirierend, war eine Ausstellung zu Trachten und so weiter. Also irgendwelche Trachten aus dem 18., 19. Jahrhundert von so einzelnen friesischen Inseln. Da gab es so eine Trauertracht, die sah völlig krass aus. Das haben so alte Frauen getragen, so 20 Frauen hinter einem Saal. Das sah komplett aus wie ein Still aus einem Behemoth-Video. Mhm. Ne? Also wirklich so ein völlig fremder Kult. Echt krass. Also wirklich krass. Also warum es noch nicht, gibt es ja so ein paar Erscheinungen, aber warum es noch nicht so eine richtige zur friesischen Historie Black Metal Band irgendwie gibt. So ein paar Sachen hat man da schon mal gehört, aber so richtig konzeptionell irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht sollte sich da mal jemand aufraffen. Da ist auf jeden Fall ein Haufen mittelalterliche Finsternis zu holen, glaube ich. Ja, also das war schon auch krass. Ja, ansonsten, naja, wieder ein paar alte Steine, ein paar alte Gemälde angeguckt, Kunstgewerbe und so weiter. Und ja, ansonsten auf den Spielplätzen der Region abgehangen, was dann meistens eigentlich so das Watt ist. Ne? Da treibst du die Kids raus, die können da Sachen sammeln. Sich das angucken
und trieb die Kinder ins Watt.
Und kommt die Kern dann hoffentlich zur rechten Zeit aus dem Nebel wieder zurück. Ne? Ja. Nee, super. Also sehr, sehr, sehr erholsam. War ja nur eine Woche, aber natürlich im Versatz mit deinen 3 Wochen hat das dazu geführt, dass wir jetzt ja fast monatlich auf Sendung waren und sozusagen Herbstferien hatten. Ne?
Zwei Wochen. Es waren jetzt insgesamt 3 Wochen, die wir beide nicht da waren.
Ah, okay.
Ne? Also gut, wir haben uns da ja staffelmäßig abgeklatscht. Daher tut uns echt leid, dass wir euch auch nicht Bescheid gegeben haben, weil wir haben es irgendwie selber nicht auf dem Schirm gehabt. Hashtag chaotisch, dass wir jetzt so lange nicht da sind. Aber das, so ist das, ne? So ist das, wir machen das ja hier auch nur zum Spaß. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß dabei. Habt ihr noch Spaß? Ihr könntet das natürlich irgendwohin kommentieren, aber ich wüsste jetzt nicht wo. Nee, also warst du entspannt und bist du jetzt immer noch entspannt oder ist es jetzt schon wieder vorbei?
Ja, also die Entspannung, das ist ja jetzt nun schon 2-3 Wochen her. Also die Entspannung, die habe ich jetzt natürlich überhaupt nicht mitgenommen. Und jeder Familienvater mit dem Altersgefüge, wie ich es habe, wird das nachvollziehen können, dass man da auch, sag ich mal, im Urlaub wenig entspannt ist. Ne? Wenn du da mit einem 4- und einem 7-Jährigen unterwegs bist irgendwie und musst über hunderte Kilometer die A7 zu deinem Urlaubsort fahren, mit der gegenwärtigen, inklusive der gegenwärtigen Verkehrssituation in Hamburg, wo du eigentlich nur mit einem Räumpanzer durchfahren kannst. Ne? Wenn du wenn du akzeptable Reisezeiten da irgendwie erreichen willst. Ne? Das werde ich das nächste Mal wahrscheinlich auch machen. Da hole ich mir so einen Minenräumpanzer-Keiler und dann presche ich da durch. Also das ist mir echt Humpe. Das war wirklich schlimm, schlimm. Ich glaube, ich habe alle Conny-Hörspiele dieser Welt durchgehört auf der Fahrt. Aber ja, dabei lernt man ja auch ein bisschen was. Ja, also Entspannung sieht anders aus, aber es war ein freudiger Urlaub, anregend und mal eine andere Art von einer Anspannung, will man nicht sagen, aber Beschäftigung. Ne? Man ist ja auch mal einen ganzen Tag mit seinen Kindern und seiner Frau zusammen, das ist ja im alltäglichen Berufs- und Kita- und Schule-Leben auch nicht so. Ne? Ist auch mal schön.
Und seitdem wieder Albumarbeit quasi am Start?
Ja, na, die Albumarbeit, da sind wir jetzt wirklich in den allerletzten Zügen hoffentlich.
Gott sei Dank.
Also wenn ich hier bei dir auflege, dann trolle ich mich nochmal zu Ali ins Studio und vielleicht ist das ja sogar das letzte Mal. Aber das sagen wir auch schon seit 8 Wochen. Irgendein Detail taucht immer noch auf. Und ja, aber solange es noch besser wird. Aber jetzt sind wir schon langsam so an dem Punkt, wo man manche Änderungen wieder rückgängig macht, weil es vorher besser war. Das ist dann eigentlich immer ein Zeichen, dass man langsam mal loslassen sollte.
Hm, ja, und wo man es vielleicht dann auch irgendwann nicht mehr hören kann, oder?
Ach, das ist schon lange. Das ist schon lange, aber wenn man dann die Platte abgegeben hat bei der Plattenfirma oder beim Presswerk oder so, dann hat man da mal einen Monat Ruhe und dann findet man es auch wieder cool. Aber jetzt gerade kann ich das nicht als Genussmittel betrachten, die Platte. Ne? Das ist jetzt wirklich gerade ein Arbeitsobjekt.
Ja, geht mir auch gerade so mit einem Video, das ich eigentlich fertig gemacht hatte für den Urlaub, wo dann noch eine Sache zu klären war, wo ich wieder noch irgendwie vor der Kamera stehen musste, was ich ja gestern Nacht gemacht habe. Und ich habe auch gar keinen Bock mehr drauf. Aber muss ja jetzt. So, und
ja, willkommen zurück an der Stanze. Ne?
Naja, also es ist natürlich so, man muss vorarbeiten und dann muss man ja auch nacharbeiten. Es ist ja nicht so, dass du mal 2 Wochen weg sein kannst und das nicht zu Trouble führt und zu Bergen an Mehrarbeit, die dann zu tätigen ist im Monat danach, sage ich mal. War jetzt so das erste Mal, dass ich mir wirklich so 2 Wochen am Stück da freigenommen habe. Und es fing gleich ganz fantastisch an. Der Anschlussflug in Paris fiel aus.
Ja, wer fliegt auch über Paris? Ganz im Ernst. Das weiß man doch, dass das ein...
keine Ahnung, also es war die
also
sinnvollste Verbindung.
KLM Amsterdam oder Air France Paris da auftaucht, dann kannst du gleich umplanen. Also das ist meine Erfahrung. Aber ich sitze jetzt hier, hab die große Fresse, ich nehme mal an, unsere Südamerika-Tour wird auch mit KLM oder Air France in die Richtung gehen, ist zumindest sehr wahrscheinlich, denke
wobei, ich mal. Wobei sein muss, die Maschine von KLM von Air France war dann ziemlich gut. Also die von KLM zurück war scheiße im Vergleich dazu, da tropfte mir Wasser ins Gesicht während des Flugs, was dann halt besonders beruhigend ist.
Ja, also die chinesische Wassertropfenfolter.
Ja, so immer, aber es war nicht so nur ein Tropfen, es waren schon mehrere Tropfen auf einmal. Es ist
vor allem, ja. Vielleicht war das ja Kondenswasser von den Mitreisenden.
Naja, vermutlich.
Auch nicht schön. Nee, aber also jetzt nix gegen den Service der Airlines so an sich. Wenn man dann mal einen Flug irgendwie erwischt, dann ist es gut. Aber ich sag mal, bei den Mitkonkurrenten wie Lufthansa oder so, hört man ja auch zurzeit immer mal ein paar Horrorgeschichten. Ne? Ich glaube, das haben alle gerade ein bisschen schwer, da die Kunden glücklich zu machen.
Ja, also ich persönlich habe jetzt auch nicht so die positiven Erfahrungen mit Lufthansa innereuropäisch, sage ich mal. Es war jetzt das erste Mal, dass ich Europa verlassen habe, Mike, ne? Muss
echt
man ja
jetzt
dazu sagen. So, das allererste Mal, dass ich aus Europa weg bin. So, das war schon was Besonderes für mich, deswegen auch so ein transatlantischer Flug natürlich auch mit Aufregung erwartet, dann ausgefallen, dann in so ein 2-Sterne-Grusel-Kabinett verbannt über Nacht direkt im Niemandsland zwischen Charles de Gaulle und Paris, ne? Also auch spannende Erfahrung auf jeden Fall, dann entsprechend angefressen am nächsten Tag dann doch noch weggekommen und dann sind wir in Boston gelandet.
Okay, war der Anflug okay? Da hat man ja auch immer mal ein paar Turbulenzen, wenn man an der Ostküste landet.
Top. Nee, das war okay. Alles top. Gut. Wetter, richtig brillant. Man kam da an und es war einfach alles gut. So, schön. Dann musste man dem Grenzbeamten, musste ich dann noch verklickern, was ich eigentlich beruflich mache. Das fand er alles ein bisschen suspicious, aber und dann fand er es noch more suspicious, dass ich überhaupt kein Bargeld dabei hatte. Obwohl es ja das Land der Kreditkarten ist. Ich habe es tatsächlich geschafft, auf dem ganzen Urlaub nicht einen einzigen Dollar in die Hand zu nehmen. Egal, wo ich unterwegs war, es war völlig egal. Da kann man sich mal eine Scheibe abschneiden hier in diesem Land. Und ja, also Boston, fantastisch. Schöne Stadt, viel zu sehen, viel zu tun. Da haben wir uns aber nicht so viel Zeit gelassen, weil wir wollten ja in die Wildnis. Und so von der Reiseroute, wir sind quasi die Ostküste hoch. Und zwar bis Nova Scotia, also Kanada. Ganz hoch bis in den Norden von Nova Scotia, sogenannten Cabot Trail. Das ist quasi nochmal so eine Insel an dieser Insel dran, was so eine der schönsten Straßen der Welt sein soll. 400 Kilometer Strecke einmal drumherum. Also fantastisch. Also Acadia, klar, nicht schlecht, aber ganz anderer Schnack. Kann ich nur empfehlen, Nova Scotia. Wir sind im Grunde jeden Tag gewandert und haben auch echt tolle Routen entdeckt. Also Mike, falls du mal irgendwie in Nordostamerika wandern gehen willst, frag mich mal. Wir sind insgesamt 4.500 Kilometer gefahren. Wir sind nämlich quasi von Nova Scotia dann noch nach Quebec und von Quebec über die White Mountains nach New York und dann von New York zurück nach Boston. Und also ich muss sagen, wahnsinnig schön. Also alles auf dieser Reise war genauso und besser, als ich erwartet hatte. Muss ich tatsächlich sagen.
Schön.
Besonders überrascht davon war ich, wie angenehm die Leute waren. Also wirklich nett, aufgeschlossen, interessiert auch. Also, ne, also man kennt ja immer so dieses oberflächliche amerikanische, aber das war wirklich ein zugewandtes Nettsein, fand ich ganz toll. Ich meine, das Einzige, was negativ aufgefallen war, ist natürlich die Ernährungssituation. Selbst wenn du es willst, kannst du dich da nicht erträglich ernähren. Beispielsweise habe ich ein Hummerbrötchen in Nova Scotia gegessen. Also das gilt für Kanada wie für die USA. Und die haben halt einfach dieses, also das war an der sogenannten Meat Cove. Das ist die äußerste nördliche Spitze von diesem Cabot Trail. Also das ist gar nicht mehr auf dem Cabot Trail, das ist einfach ganz nördlich auf Nova Scotia. Nördlicher ist nur noch Neufundland. Und da ist nichts, außer halt so ein Campingplatz. So, und da stand so ein Foodtruck da rum. Was machen die mit den Brötchen? Die frittieren das natürlich. So, also wenn du mit einem europäischen Verstand an Nahrungsmittel rangehst, dann bekommst du was ganz anderes, als du erwarten würdest. Nach 7 Tagen konnte ich nicht mehr. Alles ist so viel süßer und so viel fettiger, als man erwarten würde. Da habe ich ein bisschen gelitten, aber ansonsten, die Natur ist so krass. Also wirklich die Dimensionen von allem. Ne? Wenn du hier stehst und sagst, oh, das sind aber ein paar schöne Bäume. Ja, fick dich, das ist einfach dasselbe bis zum Horizont in Staaten. Die Farben, der Blattfärbung, es ist ja wirklich so, ich war ja wegen der Blattfärbung da. Ne? Also es klingt total insane eigentlich, aber ich bin wegen der Laubfärbung ja dahin geflogen. Das ist eine komplett andere als hier. Die Farben sind fast Neon. So krass strahlen die, vor allem wenn die Sonne drauf fällt. Ich habe da so ein paar Bilder da gepostet. Das sieht wirklich so aus, wie das da auf Instagram aussieht. Und es gibt natürlich auch Besonderheiten, die man dann von der Natur aus betrachten kann. Beispielsweise waren wir am Bay of Fundy. Das ist der Ort in der Welt, wo der Tidenhub der höchste ist. Also quasi der Unterschied zwischen den Gezeiten. Und sind wir natürlich quasi auch im Watt unterwegs gewesen, um uns da solche Küstenformationen anzugucken, bevor wir da überspült werden. Dann White Mountains, das ist so der in New Hampshire ist das so der, würde ich jetzt mal interpretieren, Skiort der Leute aus New York, weil quasi schneesicher, also als wir da waren, viel Schnee. Also ziemlich schneesicher, würde ich sagen.
Na gut, schneesicher ist die komplette Ost, also da hat man ja ein paar Meter mehr Schnee, als einem lieb ist immer im Winter. Also gerade jetzt.
Ich muss sagen, das fand ich optisch tatsächlich am beeindruckendsten, White Mountains. Hm. Also auch beeindruckender als Acadia tatsächlich. Dann ist es natürlich immer so ein bisschen Nervenkitzel, waren auch bei einer Wanderung in einem Bereich unterwegs, wo ein Bär gesichtet wurde. Mhm. Das, da wird einem natürlich dann auch ein bisschen mulmig, sag ich mal. Mhm. Na, und auf diesem Cabot Trail bist du dann halt schon so bei Formen wie in Skandinavien. Also es war schon ein bisschen rauer, Krüppelkiefern, krautiges Gewächs über blanken Stein. Also auch für Freunde Skandinaviens nicht schlecht.
Ja, das sagt nicht. Also das hat mich ja, die ganze Gegend, da hat mich immer sehr an also wenn du so zwischen, keine Ahnung, Kiruna und Lofoten unterwegs bist. Es ist lustig. Auf jeden Fall. Das freut mich ja.
New Hampshire war tatsächlich so, wie man sich das so im Film, in so einem amerikanischen Film vorstellt, mit diesen Häusern und dazwischen dann halt irgendwie diese schönen Bäume und es ist so alles irgendwie noch nicht so schachbrettartig angelegt, ne? Alles noch so wild gewachsen, weil ja irgendwie auch so der historischste Teil von
Staaten. Ja, wo neureiche New Yorker Familiendynastien so.
Nee, oder eher altreich, oder?
Also ja, neureich im Sinne von mit der amerikanischen Industrialisierung das Geld gemacht.
Nach europäischem Standard neu.
Europäischem Standard neureich, ja, das meine ich damit. Genau.
Wir haben auch ein Schlachtschiff besucht, die USS Massachusetts. Das war auch, also ich war noch nie in einem Schlachtschiff, vor allen Dingen noch nie in einem Geschützturm von einem Schlachtschiff. Das war ziemlich geil, da konnte man komplett durchklettern. Die liegt in der Nähe von Providence. Also wir haben quasi alle Staaten da unten abgefahren. Also wir waren auch in Providence, da gibt es ja auch so ein paar Sachen, die von Family Guy, der Seth MacFarlane, der hat in Providence Kunst studiert und hat quasi Family Guy als Hommage an Rhode Island geschaffen. So, und beispielsweise die drei größten Gebäude von Providence sieht man immer im Hintergrund von dem Haus von den Griffins. So, und es war ganz lustig, da vorbeizufahren. So, genau. Ja, und dann waren wir noch auf dem Flugzeugträger. In New York liegt ja so ein Flugzeugträger, wo dann einfach auch ein Space Shuttle draufsteht.
Warum nicht?
So, mein Space Shuttle sehen war auch geil. Also es war keins, was jetzt im Weltall war, es war nur im Orbit. Weil die da Tests gemacht haben dran und was sozusagen die so eine Art Prototyp für die richtigen Missionen. Also es war auch sehr beeindruckend, generell New York. Und das muss ich noch sagen, Mike, bevor ich hier mit meinem Monolog zu Ende bin, ich versuche das hier schon alles zu raffen. Nachdem ich jetzt in New York war, hat Berlin einfach keine Ausrede mehr, so beschissen zu sein. Es ist weniger dreckig, es ist weniger gefährlich, es ist weniger nervig und es ist vor allen Dingen bei Weitem nicht so hässlich. Ich hasse Berlin.
Ja,
unglaublich.
Es kommt New York auch auf die Gegend drauf an. Und ich sag mal, wenn du das Preisniveau von New York in Berlin einführst, sieht es vielleicht auch anders aus. Ne? Da wohnen da auch andere Leute.
ich bin tatsächlich, also klar, ich rede jetzt nicht von der Bronx oder so, aber ich bin wirklich durch ganz Manhattan gelaufen. Wir sind alles abgelaufen. Und es ist so eine krasse Stadt, zumindest halt, wie gesagt, so dieser Mittelteil. Natürlich hast du da krasse Licht- und Schattensituationen, so auch mit Menschen, die auf der Straße leben und so weiter und so fort. Aber das hast du in Berlin ja auch. Und ich finde Berlin bedrohlicher als, was weiß ich, Hell's Kitchen oder so. Und vielleicht lag es am Zeitpunkt, kann sein, also dass es jetzt einfach Off-Season war und deswegen sehr wenig Menschen da in New York waren. Keine Ahnung, wie sich das da verhält. Aber es war echt entspannt.
Da ist ja Manhattan schon das Touristischste, dann denke ich. Ne? Also, ja, also ich war ewig nicht mehr in New York, keine Ahnung. Also als ich damals war, weiß nicht, da habe ich jetzt keinen Vergleich zu Berlin aufgemacht irgendwie, aber es hat halt nichts mit den USA zu tun, ne, irgendwie die Stadt.
Ich glaube, kein Ort, an dem ich war, hat irgendwas mit den USA zu tun.
Ja, doch, also ich sag mal so, das platte Land in Maine oder so, das ist schon auch USA. Ne? Das ist natürlich jetzt nicht irgendein Kartoffelfeld in Idaho oder ein Vineyard irgendwo in Kalifornien, das ist schon klar. Oder ein Wüstenviertel in Arizona. Aber das ist schon auch wirklich richtig USA, auf jeden Fall. Aber natürlich eben der älteste und kultivierteste Teil der USA. Ne? Das muss man natürlich ganz deutlich so sagen. Also war Boston sozusagen und New York, also New York war das südlichste, wo du warst.
Genau.
Ja, okay. Ja. Also weil Ostküste kannst du ja auch noch, keine Ahnung, bis Atlantic City oder so, diesen ganzen verfallenen Charme dir da angucken. Oder wenn du da in Philadelphia oder Washington oder so bist, da kriegst du auch nochmal ganz andere Eindrücke von USA. Das sind ja Städte, wo man so das Abgehalftertsein ein bisschen mehr erspüren kann als in Boston oder New York.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also das wäre dann so die nächste Fahrtroute mit den Virginia, so die alten verfallenen Bergbau oder Industrie, da ist ja wohl auch sehr übel, ne? Oder Detroit, so die Richtung.
Ja, Detroit, ja, na gut, da hoch, dann, ja, also Detroit, also hatte ich, glaube ich, schon mal im Podcast ja erzählt, da hatte ich mal eine Show gespielt, das war schon echt rustikal. Also es hat mich wirklich wie so eine, es hat mich komplett an eine leergezogene Stadt nach der Wende erinnert, im Osten. So. Mhm. Also wirklich, das war schon, wobei Detroit war ja so weit unten, dass es jetzt nur noch aufwärts geht dort. Ne?
Also tut's das auch, oder?
Man sieht zumindest immer mal ein paar ermutigende Berichte, ja. Von Leuten, die da irgendwelche Viertel wieder zurückerobern und da irgendwelche genossenschaftlichen Initiativen und so. Ist natürlich Immobilien sehr, sehr billig dort, ne? Da kann man ja nicht von Betongold reden, sondern eher von Brettersilber, wenn man da ein Haus kauft. Scheint da ein bisschen aufwärts zu gehen, ja. Zumindest
auf jeden Fall. Also das muss man dazu sagen. Ich habe jetzt natürlich nur das Gebiet bereist, wo es wohl ganz gut sein muss. So, und das dementsprechend bin ich auch durchweg positiv von dieser Experience beeindruckt gewesen und konnte auch einige meiner Vorurteile gegenüber den USA so ein bisschen zurückbauen.
Nö, also das kann man da in der Gegend an der Ostküste auf jeden Fall ganz gut. Ja, aber man muss natürlich auch, weil du auch sagst, der Ernährungssituation und so, man kann sich natürlich auch gut ernähren, den ganzen Tag, wie das viele Leute dort machen, aber das sind halt auch Leute, die sich leisten können, fünfmal in der Woche für $200 am Abend essen zu gehen. Ne? Das ist halt Farm to Table und Organic, was weiß ich, da gibt es genug Restaurants, aber das kannst du halt nicht ständig bezahlen als Normalsterblicher.
Ja, also das ist tatsächlich sehr kostspielig. Mhm. Ich meine, klar, hast da halt steuertechnisch ist es natürlich wieder anders. Müsste man mal rechnen.
Wie meinst du das?
Steuern. Du hast ja eine geringere Steuerlast.
Ne? Weiß also, ich
dass
nicht.
Dass die Lebenshaltungskosten höher sein können, weil du einfach mehr von deinem Brutto-Netto bekommst.
Ja, also so genau habe ich mal mit ein paar Doppelbesteuerungsabkommen zu tun gehabt, aber wie viel da jetzt von irgendwelchen Tantiemen aus den USA da Steuern abgegangen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oder ich bezahle in den USA keine Steuern, weil ich in Deutschland Steuern zahle oder irgendwie muss meine Steuerberaterin fragen.
Das ist richtig. Ich meine jetzt nur, wenn du da lebst und arbeitest, dann hast du ja von deiner Arbeit mehr, als wenn du leben und arbeiten würdest in Deutschland. Deswegen ist
darfst nur nicht krank werden. Ne?
Das stimmt. Das ist so ein Punkt, davon habe ich keine Ahnung, was so eine private Krankenversicherung in Staaten kostet. Weil wenn du gesund bist, ist es ja auch in Deutschland erschwinglich, sage ich mal.
Das stimmt, ja. Also ich glaube in USA, ab einem bestimmten Verschleißlevel wirst du da einfach nicht mehr versichert.
Ja, wirst du in Deutschland auch nicht.
Ja, aber da gibt es ja zumindest eine gesetzliche Pflichtversicherung.
Ja, da kannst du gleich ins Armenhaus gehen.
Bei der gesetzlichen nicht.
Doch.
Nee. Du wirst doch nicht nach deinem Gesundheitsstatus bei der gesetzlichen eingestuft.
Nee, du wirst nach deinem Einkommen eingestuft.
Genau.
Und da gibt's diesen, und da ist es egal, ob du 5.000 Euro im Monat verdienst oder 5 Millionen Euro im Monat verdienst. Da gibt es eine Grenze, die so willkürlich gezogen ist, dass die...
Eine Beitragsbemessungsgrenze.
Ja, die Beitragsbemessungsgrenze ist so ausgearbeitet, dass die Mittelschicht schön am Boden gehalten wird, nämlich. So.
Ganz genau. Wem sagst du das? Viele Grüße vom Boden. Ja, natürlich, klar. Wir müssen nach oben treten. Lass eine Revolution starten.
Apropos Revolution, sag mal, spaltet sich jetzt Thüringen bald ab oder zerfällt das jetzt demnächst? Oder wird das, also ich meine, aktuell sieht es ja nicht so aus, als ob ihr eine richtige Regierung, eine neue bekommt.
Ja, also ich find's auch relativ lustig, dass sich da mit dem BSW zusammen so komplett einer abgebrochen wird, um da eine Koalition zusammenzukriegen, wo man trotzdem eine Stimme zu wenig hat. Ne? Das ist schon, glaube ich, lustig. Ich weiß nicht, ob dann von der Linken einer irgendein Staatssekretärspöstchen versprochen kriegt, dass er auch noch doch noch übertritt oder irgendwie sowas oder was da der Plan ist. Ich habe keine Ahnung. Und ich, wie gesagt, ich habe es ja relativ großfressig rauskrakelt, dass ich nicht glaube, dass die BSW da mit in die Regierung geht. Bis jetzt, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob die nicht einfach da noch showmäßig so im letzten Moment so, es ist besser nicht zu regieren als falsch zu regieren, so die Reißleine ziehen. Aber man muss ja auch ganz ehrlich sagen, im Prinzip ist ja Sachsen und Thüringen und das ist ja eigentlich scheißegal so für die Bundespolitik, ob da die BSW nur noch rumfuscht oder nicht. Ich meine, da machen die sich jetzt für den Bundestagswahlkampf vielleicht auch nicht so viel kaputt, wenn sie da doch noch mit am Start sind. Vielleicht wollen sie damit auch eine reale Machtoption für einen Bund vermitteln, dass sie dann doch keinen Rückzieher machen, könnte man auch denken, dass es so ist. Ich weiß es nicht. Man kann nicht in die Köpfe reinschauen. Bleibt spannend, bleibt interessant, aber wie gesagt, ich finde das in der Berichterstattung immer so ein bisschen zweifelhaft, weil das immer wie so eine Koalitionsverhandlung präsentiert wird, aber an deren Ende immer noch keine Mehrheit im Parlament stehen würde. Ne? Das ist ja das Interessante.
Ja, zum Thema Berichterstattung habe ich mir auch nochmal so ein bisschen Gedanken gemacht. Ich habe ja nun sehr intensiv Fox News mir angeguckt, um das mal zu verstehen, dieses Phänomen.
Ja.
Und dann habe ich immer umgeschalten auf CNN. Und in Staaten hast du ja wirklich einfach nur noch diese Pole, ne? Und die Umgestaltung der Realität, je nachdem für welche Seite das dann produziert wird. Und es ist wirklich wie so ein, als ob du in so einem medialen Albtraum gefangen bist. Und dann machst du den Bums halt einfach aus, weil du sehr du merkst halt wirklich super deutlich, die einen produzieren für die anderen produzieren für die Seite. Und es hilft überhaupt nichts, eine von diesen beiden Seiten zu gucken, weil du dann immer nur die eine Hälfte der Realität irgendwie abgebildet bekommst. Und da habe ich halt so ein bisschen drüber nachgedacht, wie sieht das eigentlich in Deutschland aus? Und ich muss sagen, ich finde es einfach auch nur noch anstrengend, wie hier Nachrichten gemacht werden und Meldungen. Und ich habe das echt mal genossen, 2 Wochen nichts aus Deutschland zu lesen. Und kaum war ich wieder in Deutschland, ist man überschüttet worden von dieser Negativität und diesem Übersteuern von allem. So alles ist immer ein ganz schreckliches Problem und jeder ist schlecht und jeder will etwas Schlechtes für alle anderen erreichen und muss bekämpft werden. Das ist so eine Grundschwingung, die irgendwie bei den meisten Veröffentlichungen so drunter liegt. Und diese Negativität, die merke ich jetzt gerade wieder sehr stark, weil ich jetzt nach 2 Wochen halt wieder mich einlese in die ganzen Blätter. Und ich weiß noch nicht so richtig, wie ich damit umgehe. Ich bin gerade so richtig fed up.
In welchen Stellen ist dir denn der US-Wahlkampf begegnet in USA?
Na, an jeder Straße im Endeffekt, weil ja überall stehen diese...
Also es ist wirklich allgegenwärtig, ja, gerade?
Ja, also die haben sich schön aufgeteilt, ne? Und dann stehen dann so überzeugende Plakate, also offizielle Kampagnenplakate wie Harris High Prices, Trump Low Prices. Ja, so, ja. Weißt du natürlich sofort, wen du wählst, ja.
Ja, sowas wird runtergebrochen.
Mhm. Ganz klar. Es ist eigentlich ziemlich eindeutig, wer wen wählt. So, siehst du an der Straßenseite, wenn du in einer ruralen Region unterwegs bist, an Häusern, die nicht ganz so fancy aussehen, steht Trump dran, stehst du an einem fancy aussehenden Haus, steht Harris dran. Also es ist wirklich es geht wirklich an dieser Einkommensschicht, die entscheidet, wer sich für wen entscheidet. Mhm. Das war ziemlich deutlich und je urbaner das wurde, desto weniger hast du dann natürlich Trump gesehen. Mhm. Und je weiter man draußen war, ich glaube, Maine ist ziemlich deutlich demokratisch immer, aber an den äußersten Ecken siehst du fast nur noch Trump-Schilder. Mhm. Trotz dessen, es ist wirklich eine Situation hier wie vergleichbar mit AfD. Ne? Also je weiter du quasi in abgeschiedene Orte und abgehängte Orte kommst, desto mehr wird die AfD gewählt.
So. Also zu der Zeit, als ich in Maine war, ne, also das ist ja schon, keine Ahnung, 20 Jahre her, da war das noch der ärmste Bundesstaat der USA.
Ne? Krass.
Also das war so... keine Ahnung, da gibt es ja den Garden State und was weiß ich alles, The Mountain State, Sunshine State, die haben ja alle so ihre Beinamen.
Das war der Poverty State.
Maine war immer irgendwie so The Poor State. Deswegen, also ich weiß nicht, wie sich das da geändert hat. Aber das hast du, deshalb wundert mich das mit dem Demokratischen, weil das hast du ja in Deutschland auch so ein bisschen. Ne? Also so eine wunderschöne Gegend wie... das Erzgebirge oder die Sächsische Schweiz oder so, die wählen ja die schlimmsten Parteien, ne? Je weiter du da in die Verwinkelung und abgelegenen Orte kommst irgendwie. Dabei müsste denn in so einer schönen Gegend den Leuten den ganzen Tag die Sonne aus dem Arsch scheinen. Ne? Das ist schon ein bisschen paradox
teilweise. Naja, vielleicht weil die Städter dann kommen und sie mit irgendeinem Scheiß belästigen, die sind nicht interessiert.
Ja, gut. Das ist aber wirklich Sackgang. Deshalb muss man jetzt nicht gleich an der Wahlurne Scheiße bauen, aber ist klar. Ja, aber die Nachrichtenlage in Deutschland, ja, natürlich, klar, aber wenn du jetzt mal 2 Wochen lang Fox News genossen hast und die demokratischen Pendants dazu und so weiter, das ist doch schon trotzdem ein Plädoyer für Öffentlich-Rechtliche, oder?
Das habe ich jetzt nicht gesagt, dass das eine das andere jetzt hier ausschließt. Ich rede ja jetzt offen.
Ich habe nicht gesagt, dass du ein Plädoyer hältst. Ich meine nur, wenn man sich so diese mediale Situation vergegenwärtigt, ist doch eigentlich, dass es sowas wie einen Staatsfunk gibt, da jetzt nicht die abschreckendste Situation, oder? So wie es immer dargestellt wird.
Also... wichtig ist einfach, dass das eine nicht dazu führt, dass alles gut ist. Also nur weil es den ÖAR gibt, heißt es nicht, dass alles, was dort abläuft, gut ist.
Nein, ach, na, um Gottes Willen.
Also es ist ein wichtiges Instrument zur Sicherung der Neutralität oder zur möglichst um die Neutralität stark wie möglich zu schützen, heißt aber nicht, dass da nicht auch quasi die Interessen einzelner Personen ein Stück weit einfließen können. Es gibt da Richtlinien und Maßnahmen. Wenn aber ein ganzes Redaktionsteam beispielsweise eine eigene politische Agenda hat, ändert das trotzdem nichts daran, dass solche Beiträge auch eine politische Richtung bekommen können. Also überall arbeiten Menschen. Und es ist nicht wie so eine Art Maschine, die nur neutrale Inhalte ausspuckt. Das muss man bei aller Liebe natürlich sagen. Ja. Und es gibt da auch sicherlich Leute, die besser arbeiten könnten oder anders arbeiten können. Und da gibt es Dinge, die ich auch nicht sehe. Beispielsweise verstehe ich nicht, warum so viel Geld in den Unterhaltungsbereich gepumpt werden muss. Also ich bin nach wie vor wohlwollender Kritiker dieses Systems. Aber weil wir es eben nachhaltig, wir müssen es halt am Leben halten. So.
Also konstruktiver Kritiker des Systems.
Genau,
das will man ja
konstruktiv
sein.
Konstruktiv. Weil das, was in den USA abgeht, geht natürlich überhaupt nicht mehr mit einem gesunden Menschenverstand. Also du kannst in den USA kein Fernsehen gucken, außer PBS oder so. Aber PBS ist halt wieder so dieses, ich zeig dir jetzt eine zweistündige Dokumentation über ein Fischerdorf in Alaska und kommentier's nicht.
Das ist Kunst halt. Ne?
Das tat schon fast weh. Ich habe diese Dokumentation geguckt. Ne? Das tat schon fast weh, nachdem ich eine Woche quasi CNN, Fox News und Porn Kings geguckt habe. So,
das ist
wo,
ein Porn Kings.
Das,
jetzt
das
Porn ist, im Sinne von Porn.
Nee, es gibt ja Pfandleihe.
Ja.
Da gibt's ja so Serien über Pfandleihhäuser, die dann irgendwie Sachen schätzen, die sie bekommen, und das ist dann total.
Ach so, krass. Nicht Prawn, sondern Porn. Okay.
Porn. Oder halt diese Versteigerung von irgendwelchen Storage-Räumen.
Ja.
Auch geil. Du bist in Maine. Es ist nichts um dich herum und es steht ein fucking Self-Storage mitten im Wald. Und man fragt sich, was für Zeug müsst ihr haben, dass ihr es hier hinbringen müsst und nicht auf eurem Hof habt? Was? Also, die scheinen alle ziemlich viel Scheiß zu haben. Und dann hast du ja alle 5 Minuten Werbung. Also, du hast ja ungefähr so viel Werbung wie Sendezeit. Also, amerikanisches Fernsehen basically nicht erträglich. Geht gar nicht. So, deswegen öffentlich-rechtliche Inhalte sehr gut, auch wegen dieser fehlenden Werbeüberflutung. Aber natürlich muss man jetzt halt schauen, wie man das gerade in der politischen Situation nachhaltig gebaut bekommt. Und das, was denen da auf die Füße fällt, sind ja die ganzen Zahlungen an ehemalige Mitarbeiter, ne, irgendwelche Zuschüsse, Renten, whatever, das ist ja eigentlich so der große Stock, der da weggeht, ne. Deswegen, der Spielraum für die Programmgestaltung wird natürlich auch durch die Inflation geringer. Habe ich gestern übrigens gelernt, ich war gestern bei der Produzentenwerkstatt vom MDR, also das, wo sie so ein bisschen erklären, was passiert nächstes Jahr, was sind so die Themen, mit denen sie sich beschäftigen, wo wollen sie hin? Also mal so ein bisschen so Branchen-Insight.
Das klingt ja fast so, als ob da jemand eine Vision hätte oder haben müsste.
Nee.
Wer legt das fest, wo sie hinwollen?
Also, naja, die Programmdirektion. Ne? Also, da geht es ja dann auch darum, welche Position, wann, wo, in welchem, also welches Format wird wann, wo ausgespielt, wie oft und so. Und welche Schwerpunkte sind schon, müssen noch vergeben werden an die Produzenten. Das ist ja im Endeffekt so, wir haben jetzt hier noch eine Ausschreibung für das und das, was dann noch laufen muss und bietet uns doch mal was an oder whatever. Und da war beispielsweise sehr interessant, dass es wurde ja jetzt von der KEF, also dieser Kommission, die berechnet, wie viel der ÖRR verdienen oder einnehmen soll. Die haben ja ausgegeben, was weiß ich, es ging jetzt glaube ich um 80 Cent oder so in der Drehe, die der Rundfunkbeitrag steigen sollte. Und da gibt es ja jetzt großen Aufstand, dass das so nicht, oder waren es 50? Also es war auf jeden Fall deutlich unter einem Euro. So. Und das geht ja alles nicht. Es gibt ja diverse Bundesländer, die das jetzt blockieren, trotz dieser Inflationsgeschichte. Und jetzt ist aber die Realität, dass die ÖRR-Einnahmen zwischen 2020 und 2024 oder 2023 höher waren als berechnet und erwartet von der KEF und es deswegen Rücklagen gab. So. Und das Argument der Bundesländer ist jetzt immer, naja, ihr habt doch Rücklagen. Warum solltet ihr das jetzt steigern müssen? So. Verständlich, aber in dieser KEF-Berechnung, in der aktuellen, die dann sagt, na, wir brauchen 50 Cent mehr, ist das schon eingepreist. Ansonsten wäre es nämlich 1,05 Euro. So, also tatsächlich müsste der Beitrag, um den Stand jetzt wahren zu können, deutlicher steigen, als er jetzt steigen soll. So, das ist so ein bisschen die Milchmädchenrechnung oder die Augenwischerei der Politiker. Und so schieben sich halt gegenseitig gerade den schwarzen Peter zu. Und am Ende muss man dann halt am Programm sparen, weil die Altersunterstützung und wie auch immer, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das Renten sind oder wie man es dann anders nennt, die kannst du ja nicht streichen. So kannst du ja nicht losgehen und sagen, so, wir erschießen jetzt mal ein paar von unseren ehemaligen führenden Beamten, weil wir denen zu viel Kohle gegeben haben.
Nee, das geht nicht.
So, ne?
Ja, nicht die Jakobiner, ja, oder so. Nee.
Deswegen muss man bei aller Kritik, man muss seine Hausaufgaben machen und sich sowas genau angucken. Und wo wir gerade beim Thema Hausaufgaben sind, Mike.
Oh. Ja.
Der Schnauzbart.
Ich hatte Schnauzbart?
Naja, oder der Bart, Bärte.
Die Kulturgeschichte des Bartes hattest du mir als Hausaufgaben, ja, aufgegeben. Ich weiß nicht, haben das noch alle Leute so gegenwärtig, was wir eigentlich vorhatten? Wir hatten
Erklärst du nochmal.
Na, wir hatten beschlossen, auch eine neue Kategorie einzuführen, also die, weiß ich nicht, ein zweiter Strukturpfeiler in unserer kleinen Chat.
Chaotischen, unstrukturierten Gesprächssituation.
Hier, dass derjenige, der sich in der aktuellen Woche nicht mit dem Kundenservice befasst, eine Hausaufgabe aufbekommt, zu der 5 Minuten, 10 Minuten, jedenfalls einen kurzen Kurzvortrag zu referieren hat. Ja, und da hat der liebe Alexander das letzte Mal mich mit der Kulturgeschichte des Bartes beauftragt. Es ist natürlich eine haarige Angelegenheit, ne? Ist klar. Aber ich werde es mal versuchen. Also würde ich dazu einen kurzen Vortrag halten, ne? Also meine Generation auf dem Polylux oder jetzt etwas moderner, in meiner Computerpräsentation würde ich natürlich irgendwie ein Zitat an die Wand werfen oder so, was damit zu tun hat. Es gibt natürlich unzählige Spruchweistümer, die Bärte betreffen oder so. Also mir kam als erstes in den Sinn, ich glaube, das ist aus der Odyssee, so dieser Satz, die Leichtmatrosen verließen das Deck und Männer mit Bärten übernahmen das Kommando. Ne? So als da ein Sturm aufzog und es ernst wurde. Das war, glaube ich, so ein ganz guter Einstiegspunkt. Oder was ein bisschen näher in die Betrachtungsweise hingeht, die ich gewählt habe, um die Kulturgeschichte des Bartes überhaupt erfassen und in dieser Kompaktheit darstellen zu können, die lässt sich eher dadurch beschreiben, dass König David mal ein paar Gesandte zum König Hanun, also König der Ammoniter, geschickt hat. Also das müsste so, wenn man die Regierungszeit von Hanun mal googelt, so um das Jahr 1000 vor Christus gewesen sein, um ihn zu trösten, weil sein Vater Naha gestorben war. Und der wurde aber von einigen Beratern so ein bisschen drauf angesetzt, nee, der hat nicht die Berater zum Trösten geschickt, die wollen uns ausspionieren und angreifen. Ja? Und da ist der Hanun ein bisschen fuchsig geworden und hat sich das irgendwie einreden lassen und hat die Berater zur Strafe folgendermaßen behandelt. Da ließ Hanun die Knechte Davids ergreifen und ihnen den Bart halb abscheren und ihre Obergewänder halb abschneiden bis an ihr Gesäß. Und er sandte sie fort. Ne, wer das nachlesen möchte, im 2. Samuel 10,4, weiß nicht, was da die Fundstelle sein soll. Rosige Bäckchen wurden entblößt, Hanun schor diese Männer wie Schafe. Die Bäume verloren die Hälfte ihrer Blätter, die Löwen die Hälfte ihrer Mähne. Als David von der barbarischen Tat hörte, schickte er ihnen Boten entgegen, weil sie sehr beschämt waren. Der König trug ihrer Beschämung Rechnung und ließ ihn ausrichten. Und das ist ein super Zitat. Bleibt in Jericho, bis euer Bart wieder gewachsen ist. Dann kommt wieder heim. Und das hat mich drauf gebracht, wie ich die Kulturgeschichte, diese ausufernde, ausgewachsene Kulturgeschichte des Bartes in so ein kompaktes Format fassen kann. Nämlich mit einem kleinen Trick, der bei Referaten in der Wissenschaft ganz beliebt ist, indem ich da eigentlich eine Negativschablone drüber ziehe. Denn du musst ja mal vergegenwärtigen, was macht denn eigentlich ein Bart aus? Das ist doch die Abwesenheit einer Rasur. Also kann man eigentlich erst aktiv von einem Bart sprechen, als sich bei der Menschheit die Fähigkeit zur Rasur gebildet hat. Weil vorher war das irgendwie stinknormale Körperbehaarung und wurde ja als nichts Besonderes wahrgenommen. Ne? Mhm. Deshalb habe ich ein bisschen aufgespürt, weil erst diese Fähigkeit zur Rasur ja das aktive und positive Statement eines Barttragens beinhaltet. Ne? Weil ich mich ganz klar dafür bewusst entscheide, das nicht zu rasieren. Das ist dann ein Bart. Vorher bin ich einfach ein Steinzeitmensch, der mit einem Bart oder wie Robinson Crusoe mangels irgendwelcher Fähigkeiten das zu tun, mit so einem Rauschebart rumrennt. Das war für die Menschen, also ich rede jetzt von Steinzeit, von Vorgeschichte, Urzeit. Ne? Steinzeit ist ja eine riesenlange Periode. Für die war dann so ein Bart natürlich als rein aus Naturgegebenheiten zum Schutz vor Wind und Wetter ganz klar. Richtig los ging es dann wahrscheinlich mit der Eiszeit vor ungefähr 11.000 Jahren vor Christus. Mhm. Denn wenn du da so einen Rauschebart hast und dein Kondenswasser ausatmest in deinen Bart in so einer kalten Gegend, das führt natürlich zu Erfrierungen an Mund, Nase und Lippen und so weiter. Ne? Und deshalb gibt es da in der Kulturwissenschaft ernstzunehmende Theorien, die sagen, da fing es an, dass Leute sich den Bart kurz geschoren haben. Ne? Also es gibt durchaus Schabewerkzeuge, Muscheln und aus Feuersteinen und so, die so man in so eine Zeit datieren kann. Also damit hat man nicht nur Felle abgeschabt, sondern auch Gesichtshaare. Es gibt in der Ukraine wohl sogar eine Höhlenmalerei, die einen Mann mit Bartstoppeln zeigt aus dieser Zeit. Ne? Das fand ich ganz interessant. Also das ist aber natürlich wie so vieles, was in dieser gut, 11.000 Jahre vor Christus kann man noch so als Vorgeschichte bezeichnen, was da so liegt, was eher so eine Vermutung ist, aber finde ich ganz logisch klang. Ganz eindeutig wird es, wenn wir dann zu den Sumerern und Ägyptern gehen, da sind erste Zeugnisse von aktiver Rasur und damit auch von aktivem Tragen von Bärten vorhanden. Also wenn man da bei den Sumerern, da reden wir so vom 3. Jahrtausend vor Christus, ne? Mesopotamien, gilt ja nach unserem Forschungsstand so ziemlich als die erste Hochkultur, ne? Keilschrift entwickelt. Dynastie von Kisch zum Beispiel 2800 vor Christus oder altes Ägypten. Wenn man die vorgeschichtliche Zeit da mit zurücknimmt, ne, das ist ja weit über 3000 Jahre vor Christus, dort sind Praktiken beschrieben zum Rasieren und so weiter und auch Funktionsweisen von Bärten, ne, die einen hohen Stand angezeigt haben, Amtswürde verliehen haben und sogar die Pharaonin Hatschepsut hat sich auf Büsten mit Bart darstellen lassen als Herrscherattribut.
Die hatten diese Anklebebärte dann quasi.
Ob die waren teilweise angeklebt, teilweise nicht angeklebt. Bei Hatschepsut, denke ich, war es angeklebt. Aber da gibt es heute noch Bildnisse von ihr, die da sie als Frau mit Bart zeigen. Ne? Also das ist ja in Ägypten, ist ja auch eine jahrtausendelange Geschichte, das macht man sich alles gar nicht bewusst. Ne? Du musst dir mal bewusst machen, also der Pharao Cheops, der ist weiter von Kleopatra entfernt als Kleopatra von uns heute. Ne? Ja, das sind ja wirklich Jahrtausende, wenn man das so betrachtet. Eine weitere interessante Anekdote auf dem Weg des Bartes ist natürlich die Antike, ne? Das Griechenland. Da war der Bart ein Anzeiger auch von hohen Würden, ne? In Locken geformt und so weiter.
Also um das zu verstehen, als Untergeordneter musstest du dich rasieren quasi oder konnte man trotzdem Bart tragen?
Also damals im alten Ägypten konnte man diese Art von Bart, die ein Pharao getragen hat, natürlich nicht tragen. Aber zum Beispiel in Trauerriten, also man hat sich aus Trauer zeitweise zum Beispiel Bärte wachsen lassen, wenn Pharao gestorben ist und so weiter.
Das, der Trauerbart.
Ja, gab es auch. Also ist aus dem Ägypten überliefert, habe ich gelesen. Ich wollte jetzt aufs alte Griechenland, wie gesagt, waren Bärte lange angesagt. Ne? Man erinnert sich ja auch an die großen Bildnisse, die man noch so vor Augen hat. Ne? Sokrates, Pythagoras, alle mit so einem Rauschebart. Damit hat Alexander der Große Schluss gemacht. Der hat nämlich in einer seiner entscheidenden Schlachten in Asien, als er wirklich 5-1 in Unterzahl war gegen die Perser, hat er seinen Leuten befohlen, so ein Psychotrick, die sollen sich alle rasieren. Da kann der Feind die im Mann-gegen-Mann-Kampf nicht am Bart packen und irgendwie festhalten und so. Und der hat die Schlacht gewonnen. Und seitdem folgte mindestens 400 Jahre lang eine Epoche in Griechenland, wo es Mode war, sich komplett glatt zu rasieren.
Aber wenn es so normal war, dass du deinen Gegner am Bart festgehalten hast, wieso hatten dann Krieger Bart? Also ich meine, das ist ja offensichtlich dann ein Handicap.
Ja, es ist ein offensichtliches Handicap, mit dem Alexander der Große Schluss gemacht hat. Deshalb, das sieht man dann ja auch später in der preußischen Zeit und so weiter, ne? Da kommen wir ja auch noch hin, als dann wirklich nur noch so Offiziersbärte irgendwie erlaubt waren. Ne? Also als normaler Soldat ist ja auch durch die Jahrhunderte, dass dir da, sag ich mal, als Truppenangehöriger oder als Mannschaftsangehöriger dir keinen Bart zustand. Ne? So Oberlippenbart, das ging dann erst ab Leutnant los, ne? Oder Oberleutnant oder irgendwie sowas, dass du das tragen durftest. Ja, also dann, wie gesagt, nach Alexander dem Großen, da reden wir ja vor über 2000 Jahren, 400 Jahre Bartlosigkeit. Ne? In den Religionen, Judentum, Islam, die haben ganz klare Regeln und Anhaltspunkte, wie man mit Bärten umzugehen hat, wer Bärte zu tragen hat, was es gut ist, einen Bart zu tragen und so weiter. Ne? Also beim Barte des Propheten zum Beispiel. Ne? Spruchweistum, interessanterweise gibt es das im Christentum nicht. Also da sind Regeln zu Bärten in der Bibel, wenn überhaupt, ganz, ganz spärlich gesät. Also ich habe da keine Hinweispunkte dafür gefunden.
Aber weiß man warum? Also wieso das da keine Rolle spielt? Und Jesus wird ja auch immer mit Bart dargestellt, oder?
Ja, da war ja auch ein Jude und kein Christ.
Ja, aber also ich meine, nee, also aber deswegen ist es ja interessant. Also hat man sich vielleicht gezielt gegen eine Tradierung dieser Bart-Thematik entschieden, weil es eben eine Abweichung zum Judentum wäre?
Das kann ich mir nicht denken, dass da das Christentum überhaupt irgendwas Eigenes eingebracht hat. Ne? Also wenn, dann haben die sich ja nur am Judentum orientiert. Islam ist ja jünger als das Christentum. Ja. Von daher, vielleicht hat sich der Islam dann, um sich vom Christentum abzugrenzen. Oder ich weiß es nicht. Also das weiß ich wirklich nicht. Ich fand es nur ganz interessant. Und es ist ja auch im Christentum, wird das ja unterschiedlich gehandhabt. Ne? Also jetzt ein Patriarch in irgendeiner vom ersten Schisma abgespaltenen orthodoxen Kirche ohne Bart ist der ja auch nicht vorstellbar. Ne? Das ist schon klar. Aber wie gesagt, das beruht nicht auf sozusagen urchristlichen Kodizi oder irgendwelchen Vorgaben, die dann in irgendwelchen Grundsammelwerken vorhanden sind. Ja, Bart tragen oder nicht tragen war natürlich zur Anfangszeit immer eher eine Frage der Hygiene. Also auch Pasteur zum Beispiel hat sich damit befasst, was sich da alles so für Sachen in einem Bart verfangen kann und was man da für Gutachten geschrieben hat, was sich bei einem Kuss mit einem Manne auf den Lippen der Frau alles so niederschlägt von Spinneneiern bis sonst irgendwas, hat man da gesagt. Ja, da gibt's wirklich ekelerregende Gutachten, die man da einsehen kann. War ganz, ganz, ganz interessant. Als dann dieser Hygieneaspekt langsam verschwand, wurde es natürlich dann wieder Mode und Style. Und es lässt sich immer beobachten, dass so an den Epochengrenzen auch das Verhältnis der Männlichkeit zum Bart sich verändert hat. Ne? Also zum Beispiel hat man in der Renaissance seine Liebe für Bärte wiederentdeckt. Ne? Wohingegen das vorher eher nicht so üblich war. Dann im Zeitalter der Aufklärung galt es eher, keine Bärte zu tragen. Ne? Also Goethe, Schiller, Lessing, Kant, Voltaire, wirst du alle irgendwie nicht mit Bart sehen. Das ist schon ganz interessant. Im 19. Jahrhundert ging es dann los, dass man als Revolutionär wieder Bart getragen hat. Ne? Mhm. Man denkt an die Bildnisse von Karl Marx, Friedrich Engels und so weiter. Mehr Bart geht ja eigentlich nicht. Und das wurde dann aber auch wieder zur gesellschaftlichen Mode in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und der Vollbart kam auch wieder im Rest der Gesellschaft in Mode. Ne? Ein weiterer entscheidender Punkt in der Kulturgeschichte des Bartes von meiner Betrachtungsweise aus, den ich ja von der Rasur her betrachte, ist ein gewisser Herr Kingsley Gillette, der 1904 seinen Rasierer zum Patent angemeldet hat, 1903 entwickelt. Das Ding war sau teuer, ist aber trotzdem weltweiten Verkaufsschlager geworden. Ne? Das hing auch mit veränderten Arbeitsbedingungen in der Industrialisierung zusammen. Ne? Viel, viel schneller drehende und offenere Maschinenteile und so weiter. Ne? Man denkt dann irgendwann an die aufkommende Fließbandarbeit und so, die da entwickelt wird. Da kannst du natürlich keine langen Bärte aus Arbeitssicherheit gebrauchen irgendwie. Ne? Deshalb hat das schon auch damit etwas zu tun. Ja, und das hat sich dann immer perpetuiert, dass der Bart gar nicht mehr irgendwelchen hygienischen Bedingungen fragen oder irgendwelchen Standesdünkel anzeigt. Das ist ja heute wirklich nur noch in ganz tradierten Zusammenhängen, sondern es ist einfach nur noch ein Style-Produkt geworden. Und ich habe auch noch einen interessanten Text dazu gelesen, dass immer, wenn auch im Mittelalter Standes- und Genderfragen diskutiert wurden, das Barttragen dann wieder auch zum Statement wurde. Ne? Und insofern diese überzeichnete Männlichkeit in Form eines ganz großen Bartwuchses zu zeigen, das spielt ja heutzutage bei bestimmten Holzfällertypen, also wenn man da an Make America Great Again Typen in USA denkt oder so, da ist ja ein toller Bart auch nicht wegzudenken, der da so als Statement den Gender Studies der etablierten US-Universitäten entgegengehalten wird. Ne, das ist schon ganz, ganz interessant. Und da sind wir jetzt hingekommen nach der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in dem natürlich glatt rasiert der Hauptstandard war. Ne? Also da gab es allerhöchstens mal so ein ganz kleines, neckisches, dünnes Bärtchen von Clark Gable zu bewundern oder so, aber Frank Sinatra oder die ganzen anderen Hollywood-Größen sind ohne eine ganz feine Rasur überhaupt nicht zu denken. Und auch besonders interessant, dieses sich selber rasieren, das kam wirklich erst im 19. Jahrhundert auf. Ne? Vorher ist man da wirklich zu einem Barbier gerannt. Und gerade in königlichen Zusammenhängen von Leuten, die sich da rasieren ließen, ist das natürlich auch eine ganz, ganz hohe Vertrauensposition. Ne? Jemand, der da ein Messer an die Kehle setzt, dem obersten Herrscher, da ist er natürlich, ist die einzige Alternative zum Giftmord, um an so jemanden ranzukommen. Ne? Und das ist schon mindestens, ja, mit einem Vorkoster, mit einem Mundschenk und so weiter zu vergleichen, die Vertrauensposition eines Barbiers, ne? Bis dann im 19. Jahrhundert die Mode aufkam, sich selber zu rasieren. Was ist denn dein Lieblingsbart eigentlich? Es gibt ja so viele Arten von, es gibt die Schifferkraus, es gibt den Kaiser Wilhelm Bart 1, es gibt den Kaiser Wilhelm Bart 2, es gibt den Balbo Bart, den Backenbart, die Fliege, Hitler und Chaplin, die Bartart heißt Fliege, nicht den normalen Kinnbart, wo ich mich sehr gefreut habe, es gibt einen Frank Zappa Bart, den Tirpitz Bart kennt man natürlich auch. Hängt bei mir im Flur. Dieser gespaltene Kinnbart von Tirpitz als Porträt habe ich den. Rauschebart Karl Marx. Da muss ich übrigens dran denken, Lothar König ist die Woche gestorben. Ganz toller Pfarrer aus Jena, der da die junge Gemeinde in der Stadtmitte aufgezogen hat und da ganz viel gegen Faschos gemacht hat und auch für Freiheiten gekämpft hat. Habe ich auch einen kleinen Nachruf verfasst auf unserer Instagram-Seite bei HSB, wenn das interessiert, da kann da gerne mal was lesen. Also der hat mich immer sehr an Karl Marx erinnert. So,
Der hatte auch so eine, ich sag mal, Färbung drin, ne? So eine vergleichbare in diesem Bart.
Ja, genau. Also das ist schon, obwohl die Männer sich im Gesicht wahrscheinlich überhaupt nicht ähnlich sahen, dieser Bart hat sie halt völlig ähnlich gemacht und so erinnert auch ein Bart an jemanden. Ne? Du kannst heutzutage nicht mal mit einem Charlie Chaplin Bart irgendwo rumrennen, zumindest in Deutschland, ohne dass du damit Hitler assoziiert wirst.
Ja, ich meine, natürlich und Hitler klar. Hat sich halt bewusst rausgesucht, weil der Bart ja so ikonisch war zu der Zeit. Ne?
Ja, genau. Also ist schon interessant. Also ein Lieblingsbart, weiß ich nicht.
Also,
hast du?
Also finde ich schwierig, weil es ist ja immer davon abhängig, ob es einer Person steht oder nicht steht. Ne? Also ich finde gerade also passend zu dem Gesicht muss dieser Bart halt passen und dann entsprechend gut aussehen.
Ja
also
ja,
das stimmt. Kann ich jetzt ganz schwer sagen, ehrlicherweise.
Also mein Lieblingsbart ist wahrscheinlich Bart Simpson. Oder Barbarossa. Barbarossa finde ich auch gut. Ich habe das jetzt gar nicht so sehr auf den Bartstyle, sondern vielleicht auch auf einen bestimmten Bartträger. Bezogen. Wen findest du da am imposantesten?
Vom Bart? Mike, was sind das für Fragen? Was weiß denn ich? Also
ja, bei einem Vortrag also, empfiehlt es sich, also du kommst heutzutage eigentlich, wenn du einen Lehrer hast, der auf der Höhe ist, nicht auf 15 Punkte, wenn du das Publikum da nicht einbeziehst.
Nicht das ist komplett richtig. Moment, lass mich ganz kurz mal nachgucken, wie dieser Bartstil heißt. Warte. James Hetfield, ne?
Oh ja.
Der hat unterschiedliche Barttypen. Aber ich fand es super krass, als der sogenannte Mutton Chops hatte.
Mutton Chops? Also ich hätte jetzt eher an so einen Bart wie Hulk Hogan gedacht. Den hat der Hetfield auch mal gehabt. Das ist ein Mongolenbart.
Ja, aber James Hetfield hatte dann noch Kinn. Also der hat quasi noch den Bart am Kinn. Also du hast diesen Mongolenbart. Und dann hast du noch das Kinn und die Wangen, also quasi, was ist das denn hier, die Koteletten. Wenn du quasi die Wangen so umbaut hast mit Bart, das sah bei dem ziemlich krass aus.
Also quasi so eine Mischung aus Arthur Schopenhauer und Mongolenbart. Okay. Ja, na, James Hetfield hat schon coole Bärte, ja, aber da hat er auch so ein bisschen pockennarbiges Gesicht, deswegen hat er das bestimmt auch immer mal benutzt.
Oder jetzt halt so ein, wenn wir jetzt so in diesem Western-Stil eher so bleiben, ne, also da ist ja viel mit Bart sowas, ein Van Dyke bei irgend so einem, weiß ich nicht, so einem Western-Bösewicht oder so, das ist dann quasi wie so ein erweiterter Goatee, halt mit Schnauzbart noch.
Ja.
So, das kann schon ganz cool aussehen.
Ja, ja, das glaube ich auch. Naja,
cool. Also was ich letztens gesehen habe in New York, um genau zu sein, da war eine Statue von irgendeinem Typ, ich wollte googeln, wer es ist, aber ich hatte keine Zeit, weil ich rumgelaufen bin. Der hatte einen Bart, der bestand nur aus dem unterhalb des Gesichts. Also der hatte quasi wie so einen Kranz um seinen Kopf. Auch ganz lang. Das würde ich als den hässlichsten Bartstil überhaupt bezeichnen. Also, ne, du hast mich nach dem Besten gefragt, ich sag dir den hässlichsten. Das ist der hässlichste.
Ja.
Wenn du quasi, also das war wirklich hinter den Koteletten fing der an. So, ganz schrecklich.
Ja, okay, verstehe ich. Also nur für mich, als Abschluss von mir, ich möchte als Soundtrack zu dieser Folge das großartige Album Le Frisur von den Ärzten empfehlen, wer das lange nicht mehr gehört hat. Ich habe das immer sehr, sehr, sehr genossen. Ne? Und da sind auch ein, zwei Songs, die sich da mit Bärten und Haaren in aller Fülle befassen. Ne? Anspieltipps, Fukuhila Superstar und drei Tage Bart. Ja, das war's dazu. Vielen Dank. Kein Applaus. Jawohl.
Ich hab doch applaudiert jetzt.
Ja, ist doch alles gut.
War gut, super, ganz toll. Viel zu viel eigentlich. Das soll ja nur, weißt du, soll ja nur kleiner, aber vielleicht war auch die Aufgabe zu groß gestellt. Dann entschuldige ich mich dafür.
Ja, wie gesagt, also man hat es ja eh nur mit diesem Kunstgriff einhegen können, dass man eigentlich von der anderen Seite rangeht.
Nee, aber top, top, also wirklich.
Die Rasur macht den Bart, nicht das wachsen lassen.
Brillant. Brillant.
Ja.
So. Aber da, jetzt musst du mir natürlich.
Das machen wir am Ende der Sendung.
Das machen wir am Ende der Sendung. Okay.
Ja, wenn du denkst, alles ist gut, dann kriegst du noch Hausaufgaben reingedrückt, wie es in der Schule auch war.
Ganz genau. So, naja, dann hast du noch ein Thema, das du unbedingt noch einfügen willst. Es sind ja trotzdem Sachen passiert, ne?
Ja, aber also worüber ich reden wollte, wie ich wirklich doch mal erwähnen wollte, das war halt wirklich Lothar König, ne, der da jetzt am Montag gestorben ist. Wirklich jemand ganz Bedeutendes, der halt so für Bands auch wie uns, ne, da Freiheiten erkämpft hat, ne, auch schon zu DDR-Zeiten, und da ist wirklich ein richtig krasser Typ gegangen, ne, der sich wirklich.
Was heißt das? Also was
hat
heißt
sich
das?
Mit allem und jedem angelegt, wenn es da gegen die Freiheit von jungen Leuten ging, ne, da war ja auch jahrelang in Sachsen angeklagt wegen besonders schweren Landfriedensbruchs und so weiter, weil er da bei irgendwelchen Anti-Nazi-Demos mit seinem Lautsprecherwagen mobil gemacht hat. Also da ist richtig politisch auch in der Bundesrepublik verfolgt worden. Ne? Und nicht nur in der DDR. Ne? Das gehört ja immer zur Geschichte von solchen Leuten. Und ich habe immer ein gutes Gefühl bei Bürgerrechtlern, die in jedem System anecken. Ne? Weil das bedeutet, dass sie sich nicht mit Missständen gemein machen, sondern es gibt kein System, in dem es keine Missstände gibt in der realen Welt. Ne? Und wenn man sich da treu bleibt als so ein Charakter, dann eckt man da auch weiterhin an. Und dass jemand von einer Band wie Heaven Shall Burn von einem Pfarrer begeistert ist, ist natürlich ein besonderes Phänomen, aber das ist der Geschichte geduldet. Da gab es in der DDR und der bundesdeutschen Geschichte einige Pfarrer, die sich auch entgegen ihrer Kirche sehr, sehr vorbildlich verhalten haben, nach meinem Dafürhalten. Ja. Ich denke, da wird es auch eine große Trauerfeier oder Gedenkfeier oder irgendwas wahrscheinlich geben. Da werde ich auf jeden Fall versuchen, dort dabei zu sein. Ja. Also ist jemand, der für Jena und auch für Gesamtostdeutschland, insbesondere nach der Wende, echt krasse Arbeit geleistet hat. Also übrigens jemand, der vom NSU schon Jahre vorm Verfassungsschutz gewarnt hat und so. Ne? Also. Ja, ansonsten, was ist sonst noch so passiert? Ich habe nicht viel mitgekriegt. Mein Hass auf Friedrich Merz hat sich natürlich weiter vertieft mit seiner Blockadepolitik im Bundesrat. Wobei er, ja, das, was er da blockiert, da hängt mein Herz nicht dran, aber blockiert es natürlich aus falschen Gesichtspunkten, weil er es ja eigentlich noch radikaler will. Aber ich will jetzt meine Zeit nicht über Friedrich Merz verseiern. Das wird in Zukunft noch genug passieren.
Fürchte ich auch. Ja, also wie gesagt, ich war jetzt glücklicherweise mal 2 Wochen nicht im Land. Dementsprechend bin ich auch gerade etwas unbeleckt, was die Dinge hier angeht, weil ich mich auch wirklich aus den politischen Meldungen rausgehalten habe.
Na, dann ist doch schön. Hast du mir noch irgendwas zu einem Kunden zu erzählen?
Ich hätte noch einen kleinen Kundenservice, und dieser Kundenservice heute führt uns tatsächlich nochmal zurück in meinen Urlaub.
Ah, okay.
Ich habe nämlich etwas aus meinem Urlaub, also ich habe es nicht mitgebracht, aber ich habe es gedanklich mitgebracht. Ich habe nämlich eine Geschichte für dich, über die ich im Met gestolpert bin.
Met Magazine?
Nee, im Metropolitan Museum.
Metropolitan Museum. Okay, ja, ja, alles klar.
Nee, ich war ja auch in New York, und auch wenn ich nicht viel Zeit hatte für Kunst, also in die Met sollte man, glaube ich, schon gehen, wenn man durch den Central Park spaziert, mal kurz einen, in Anführungszeichen, kurzen kleinen Abstecher macht für einen Tag oder so.
Im Museum of Modern Art warst du nicht?
Nee, dafür hatte ich dann leider keine Zeit mehr, aber ja, Met wollte ich mir geben, hatte natürlich auch wieder viel zu wenig Zeit, also ich hatte nur 3 Stunden und bin da mehr oder weniger durchgehetzt, sehr viele interessante Gemälde gesehen, unter anderem das, wo man behauptet oder wo man zuschreibt, dass das Christoph Kolumbus sei. Das hängt da beispielsweise, was da so ganz prominent verwendet wird. Oder das, wo George Washington quasi den, was war das, Potomac River oder so, diesen einen Fluss da überquert. Und übrigens.
Es war nicht der Rubicon.
Nee, dumm. Warum habe ich denn keinen Kundenservice über George Washington gemacht? Das ist eine super spannende Geschichte. Die habe ich Egal, das hebe ich mir für ein andermal auf. Super spannende Geschichte. Scheiße, jetzt ärgere ich mich. So, nee, aber es ist eine andere Geschichte. Heute geht es um Diego Rodriguez de Silva Velasquez. Ja, der Name Velasquez.
Velasquez ist ein Maler, ne?
Velasquez ist bekannt, ne?
Ja.
Getauft 6. Juni 1599 in Sevilla.
Ja.
Spanischer Maler des Barock, ja, einer der wichtigsten Porträtmaler seiner Zeit. Sein Vater war Juan Rodriguez de Silva, das war ein Anwalt portugiesischer Abstammung. Die waren 20 Jahre vor der Geburt von Velasquez von Porto nach Sevilla umgesiedelt. Porto, auch eine ganz tolle Stadt, die ihr unbedingt mal besuchen solltet. Die Mutter war Jeronima Velasquez und die stammte aus einer Hidalgo-Familie aus Sevilla.
Was ist eine Hidalgo-Familie?
Das ist fantastisch, dass du das fragst, Mike. Es gab ja die sogenannte Reconquista. Also die Rückeroberung der Iberischen Halbinsel durch die Christen. Jetzt mal wirklich ganz runtergebrochen. So. Also es ist auch, also die Reconquista in der Form gab es auch gar nicht. Und es ist ein Thema, über das könnte man jetzt mehrere Folgen füllen, glaube ich. Aber in diesem Zuge gab es eben auch so niedrige Adelsleute, die unter Waffen sich da hervorgetan haben und geadelt worden sind beziehungsweise durch den Kriegsdienst geadelt worden sind. Ja, also besondere Truppführer, Leute, die da halt irgendwie was geleistet haben im Zuge dieser sogenannten Reconquista. Und über die Zeit bildeten die einen eigenen Stand, also so ein Kriegeradel, in dem man dann nicht mehr durch Leistung reinkommen konnte, sondern eben dann durch Geburt. Ne? Also quasi so einen kriegerischen Dienstadel, der zu einem richtigen Stand geworden ist, so einem niedrigen Adelsstand. Der hatte jetzt in dem Sinne auch nicht so richtig einen Titel, nur sprach man die Herren eben mit Don an. Ne? Also im Grunde war das alles ziemlich egal, weil du warst jetzt nicht groß betucht oder ein großer Adliger, aber du hattest halt diesen Stolz. Aber für die Geschichte der Welt war das tatsächlich von großer Bedeutung, weil eben dieser Stolz dieses Standes so enorm war. Und das hängt auch damit zusammen, beispielsweise, dass dieser Stolz ihnen jede Form handwerklicher Arbeit verbat, weil das nämlich ehrlos sei. Der Hidalgo durfte seine Hände nur am Blut der Feinde schmutzig machen. Und es gibt einige spanische und lateinamerikanische Autoren, die die Rückstände, die Entwicklungsrückstände dieser Länder von diesen Hidalgos quasi her ableiten. Sergio Barque de Holanda schrieb: Würdiges Nichtstun ist dem Iberer doch schon immer erstrebenswerter gewesen als der undankbare Kampf um das tägliche Brot. So, und jetzt kommen wir zu dieser ganzen Kolonialzeit. Ja, wenn man sich fragt, wo kamen denn eigentlich diese ganzen Conquistadores her, die nach Lateinamerika rübergezogen sind, um das da alles zu verwüsten? Genau von da. Das war nämlich diese Hidalgos, die irgendwas zu tun haben mussten, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen und Ruhm und Ehre zu ernten. So, weil die ja ansonsten komplett nutzlos waren. Und dieser Don Quixote ist ja im Endeffekt die Parodie auf diesen Stand. So, also die hielt man auch im 16. Jahrhundert schon für komplett nutzlos. So, Entschuldigung, kleiner Exkurs an dieser Stelle. Aber wichtig. So, könnte natürlich auch sein, dass dieser niedrige Adelstitel, den dann Velasquez quasi von seiner Mutter mehr oder weniger erbte, dann auch seinen späteren Weg so ein bisschen ebnen könnte, weil ihn würde es an den spanischen Hof ziehen. Sevilla, muss man sich vorstellen, war damals die bevölkerungsreichste Stadt Spaniens. Und was in Sevilla damals auch sehr groß war, war eben das Malereihandwerk. Ich sage deswegen auch Handwerk, weil es da unzählige Werkstätten gab, die für diese vielen Klöster und Kirchen in der neuen Welt irgendwelche Materialien anfertigen muss. Ne? Also da muss ja irgendwas rein in diese Kirchen. Deswegen haben die da quasi permanent irgendwelche spirituellen Bilder gemacht. Und in einer dieser Malerwerkstätten fand dann Velázquez seinen Meister sozusagen. Seit dem 10. Lebensjahr wurde er dort ausgebildet. Mit 16 sollte er dann auch die Tochter seines Lehrmeisters heiraten. Die schenkte ihm dann zwei Töchter. Eine verstarb dann relativ früh. Die andere heiratete später einen weiteren Maler. Es spielt jetzt nicht so eine Rolle, weil der wurde nicht ansatzweise so erfolgreich wie sein Schwiegervater. Und der wurde, wie gesagt, der Schwiegervater, also Velázquez, der wurde in Sevilla dann sehr bekannt, vor allen Dingen für seine Porträtmalerei. Und durch die sogenannten Bodegones, das sind so Szenen aus dem Alltagsleben der normalen Leute, war offensichtlich auch für betuchtere Käufer sehr interessant, sich damit so ein bisschen dem normalen Leben zu nähern. Das sind auch sogenannte Küchenstücke, vielleicht ist der Begriff eher bekannt, gibt es auch in der niederländischen Kultur viel so aus dem Alltags- und Hausleben.
Ja, ich erinnere mich da an Bilder, der hat da so Leute beim Kochen, ne, und, genau, und so weiter, solche Marktgeschehnisse und so weiter. Ja, ja. So, also das im Prado so, in Madrid habe ich viel von ihm gesehen.
Also das sind so die Stücke, für die er damals schon bekannt war. Und 1622 ging er dann nach Madrid, um eben in diesem Prado sich Gemälde anzuschauen. Unter anderem, also er zog richtig nach Madrid, aber noch nicht auf, er wurde noch nicht gerufen oder so. Das ist ein bisschen fraglich, warum er jetzt dahin ging, ob er sich eine Chance errechnete. Beispielsweise er hatte auch so ein paar Förderer in Sevilla. Könnte sein, dass er von denen so ein bisschen ermutigt wurde, sich schon mal in Position zu bringen. Mhm. Der Hofmaler, der dortige, der verstarb dann auch Ende des Jahres und dann wurde er an den Hof berufen, der dann zu dem Zeitpunkt die Regierungsgeschicke leitete. Ne? Also nur weil man einen König hat, heißt das nicht, dass der auch die Regierung leitet. Der war wohl ein Fan, seitdem er mal in Sevilla war und dementsprechend war dann die Zeit von Velázquez gekommen und ab dem Zeitpunkt ging seine Karriere steil bergauf.
So werden führende Beamtenposten heute noch vergeben.
Ja, und weil mir das eigentlich alles komplett egal ist, muss ich dir jetzt sagen, Mike, es geht überhaupt nicht um Velázquez, es geht um eine andere Person.
Ah, okay. Ich habe Velázquez übrigens bestimmt 20 Jahre immer Velázquez genannt. Keine Ahnung. Um wen geht's denn? Das war jetzt eine ganz falsche Spur dann.
Ja, es geht um seinen Sklaven.
Okay, er hat einen Sklaven gehabt.
Ja, er hat nämlich einen Sklaven mit nach Madrid genommen und der war zu dem Zeitpunkt gerade mal 11 Jahre alt. Mhm. Juan de Pareja. Mhm. Und ich komme deswegen darauf, weil Velázquez seinen Sklaven in der Pose eines Edelmanns porträtiert hat. Und dieses Gemälde hängt im Met.
Ach, okay, ich glaube, das kenne ich, das habe ich schon mal gesehen, ja.
Ja, und das fand ich von der Geschichte so spannend, dass ich mir gedacht habe, das bringe ich mal mit. Jetzt greifen wir wieder zurück. Also es gibt heute noch einen Exkurs. Juan wurde ungefähr um 1610 in Andalusien geboren. So, und er hatte damals, beziehungsweise man weiß sehr wenig über ihn. Deswegen ist vieles jetzt so ein bisschen Glaskugel. Für ihn mit seiner Hautfarbe, also seinem Erscheinungsbild, und seinem Hintergrund war zu dem Zeitpunkt die Sklaverei im wahrsten Sinne die beste Option. Er kam nämlich aus einer Familie muslimischer Zwangskonvertiten. Wir hatten das gerade mit der Reconquista. Ne? Also die christlichen, iberischen Menschen, Adligen, Reiche und so verdrängten ja sukzessive die Muslime wieder zurück aus von der iberischen Halbinsel. Und die zurückblieben, hatten natürlich das Nachsehen. So, unter anderem eben auch seine Familie. Und diese Familie hatte dann eben auch noch in Anführungszeichen afrikanische Züge. Und sie hatten wenige Möglichkeiten, dort vor Ort zu bleiben, wo die Familie ja auch über Generationen jetzt gewachsen war. Ansonsten hätten sie diese Heimat verlassen müssen. Das galt übrigens auch für jüdische Spanier. Ja, die mussten auch Ende des 15. Jahrhunderts gehen, oder eben dann Jahrhunderte von Inquisition und Enteignung und Demütigung ertragen.
Ja.
Auch die Konvertiten wurden dann Anfang des 17. Jahrhunderts deportiert, wenn sie es nicht irgendwie geschafft haben, ihre Herkunft irgendwie zu verschleiern mit Heirat, Umzügen, Namenswechsel, Urkundenfälschung oder. Es gab da so ein Gesetz, das sogenannte Alhambra-Edikt der katholischen Könige, das nur zuließ, dass Christen reinen Blutes in Spanien lebten. Ja. Mhm. Und just im Jahr von Juans, also im Geburtsjahr von Juan, unterzeichnete König Felipe III. Einen Deportationsbefehl für alle, die es eben nicht waren. Hm. Außer sie waren Sklaven. Hm. Also war das die einzige Möglichkeit, überhaupt in Spanien bleiben zu können. So, jetzt muss man sagen, es war halt ein Sklave. Dementsprechend war der Fokus der Geschichtsschreibung natürlich überhaupt nicht auf ihm. Wir wissen von seinem Namen und von seiner Lebensgeschichte nur deswegen überhaupt etwas, weil ein Kunstkritiker, nämlich Antonio Palomino, ein Jahrhundert später über ihn geschrieben hat. Mhm. So, also Juan Pareja ist auch nur deswegen, weil er der Juan dieser Familie gewesen sein soll. So, also das war eine Zuschreibung jetzt von diesem Kunstkritiker. Tatsächlich hatte er nie einen Nachnamen, weil er war ja nur ein Sklave. Ja, mhm. Er war ein Sohn einer Dienstmagd einer Familie in Antequera, am Fuße einer maurischen Burg gelegen, Stadt der 40 Kirchen, 50 Kilometer nördlich von Malaga. Man weiß nicht, wer sein Vater war, aber es war halt irgendwie eben nicht dieses Christ rein Blutes. Ja. Mhm. So, und dieser Pareja, oder eben Juan, ne, der kam dann in den Dienst von Velázquez und war vor allen Dingen damit beauftragt, Farben zu mischen, was ja eine handwerkliche Aufgabe war in dieser Zeit. Ne? Also man musste ja wirklich diese Dinge dann herstellen. Leinwände aufzuziehen, hat das Atelier gefegt, hat Besucher herumgeführt. Also quasi alles, wofür sich dann der Chef zu fein war. Und der Geschichte nach hat er eben in den Dienstjahren bei Velázquez ihm auch fleißig über die Schulter geschaut. Mhm. Deswegen sage ich Legende. Man weiß halt nur von diesem Kunstkritiker Genaueres über das Leben. Er hat sich in dieser Zeit wohl selbst betätigt, selbst an der Malerei versucht. Angeblich hat er auch eigene Werke unter die Kollektion seines Meisters gemischt. Was vermutlich nicht so war, aber es ist eine schöne Geschichte. Es könnte aber durchaus sein, dass Velázquez seinem Diener das Malen tatsächlich beibrachte oder ihm das Malen auch erlaubte. Aber das ist Spekulation. Auch ob sie am Ende Freunde geworden sind, ist jetzt Spekulation. Auf jeden Fall kann man davon ausgehen, dass diese Beziehung zwischen Herr und Sklave nicht komplett ablehnender Natur war. Also er hatte da offensichtlich Möglichkeit, sich so ein bisschen auch zu betätigen. 1649 reisten die beiden dann für 2,5 Jahre nach Rom. Hä? Das ist auch, also das ist definitiv mal belegt. Und da in dieser Zeit entstand eben auch dieses Bild, was ich da im Met gesehen okay. habe. Und das war in dem Sinne damals jetzt kein besonderes Werk. Das wurde erst dadurch, dass im Zuge der Zeit diese Geschichte um den Sklaven bekannt geworden ist, bekam das überhaupt erst so diesen Touch.
Hm.
Velázquez wurde am 19. März 1650 in die Academia de Virtuosi aufgenommen, wo dieses Bild dann ausgestellt wurde. Und mittlerweile datiert das übrigens auf 5,4 Millionen US-Dollar. Zumindest ist es damals für diesen Preis verkauft worden. Und wenige Monate später, also wir haben jetzt sozusagen die Ausstellung dieses Gemäldes am 19. März 1650 und im November 1650 entlässt Velázquez Juan aus der Sklaverei.
Mhm.
Also es scheint, ne, einen Zusammenhang zu geben zwischen, ich male jetzt ein Gemälde von dem und er ist mir teuer genug, dass ich ihn freilasse. Aber wenn er, also es war nicht sofort, sondern du musst noch 5 Jahre für mich arbeiten. So, das war der Deal. So, okay. Ich entlasse dich, wenn du jetzt noch 5 Jahre für mich arbeitest.
Okay.
Warum dieser gedankliche Wechsel? Auch wieder nur Vermutung. Es könnte sein, dass der italienische Humanismus der Renaissance ihn da halt infiziert hat oder dass er vielleicht auch von der römischen Künstlergilde dazu gedrängt wurde. Das könnte beides möglich sein, weil es passiert ja in dieser kurzen Zeit, in der er in Rom ist. Also, dass er da vielleicht von einer eher weltmännischeren Sicht dadurch jetzt beeinflusst wurde. Dass er vielleicht eingesehen hat, dass vielleicht jeder Mensch frei sein sollte. Ja. Das, allerdings ist das jetzt, ich meine, 1650 ist das kein Gedanke, der groß verbreitet ist. Muss man ja auch sagen. Also es ist ja, Sklaverei hält ja noch viel, viel länger an. Auch wenn man jetzt sozusagen in einer privilegierten, reichen Schicht unterwegs ist und sich da sozusagen mit Wohlstand und Festivitäten und allem irgendwie so ein bisschen von der Realität lossagen kann. Vielleicht war es trotzdem etwas, das dann in Rom besonders aufgefallen ist. Jetzt muss man sagen, auf der anderen Seite war Juan so von seiner Freilassung beeindruckt oder gerührt, dass er Velázquez für den Rest seines Lebens dienen wollte. Also es ist scheinbar wirklich eine gute Beziehung zwischen den beiden gewesen, weil er blieb dann bis zum Tod von Velázquez tatsächlich an seiner Seite. Der starb 1658. Und Pareja, also Juan Pareja, war dann 50 Jahre. Was danach mit ihm passierte, weiß man nicht. Er soll 1670 ungefähr mit 60 Jahren gestorben sein. Und da merkt man halt, ne, der Meister ist tot, niemand interessiert sich für das, was drumherum passiert. Die Geschichtsschreibung hört auf, die Geschichte wird stumm. Und Menschen sind vergessen.
Ja.
Also sobald das Schlaglicht der Öffentlichkeit, der Geschichte der Grandessa da sozusagen verschwunden ist, verschwinden auch die Leute drumherum. Ne? Und deswegen, ich finde das immer so faszinierend, das zu betrachten. Ne? Wir haben diese schlaglichtartige Wahrnehmung von Geschichte, aber drumherum ist ja 99% mehr als diese Geschichten, die uns aus irgendwelchen Epochen oder Zeiten berichtet werden. Und gerade wenn man sowas aus der Vergangenheit dann wieder aufdeckt, ist das sehr interessant, finde ich. Es ist jetzt so, es gibt Werke von Juan Pareja, die man mittlerweile mit Gewissheit zuordnen kann. Die sind über die halbe Welt verstreut. Er war wohl Auftragsmaler für Adlige, für Kirchenmänner, reiche Familien. Es war jetzt nicht so, dass er da einen eigenen Namen sich machen konnte. Sonst gäbe es da irgendwelche Aufzeichnungen. Offensichtlich hat es damals eben ihm geholfen, dass er eben mit Velázquez unterwegs war und er dadurch eben so sein täglich Brot verdienen konnte. Es gibt ein Werk, das sehr interessant ist. Im Prado hängt das La Vocación de San Mateo. Das hat die Isabella de Farnese in Auftrag gegeben. Und da hat er sich und seinen Meister tatsächlich selbst mit reingemalt. Das ist aber auch erst seit wenigen Jahrzehnten klar, weil vorher war es halt irgendjemand mit dunkler Hautfarbe, der da rumstand in dem Bild. Aber mittlerweile ist die Kunstforschung so weit zu sehen, dass er sozusagen am Rand steht und daneben Velázquez auf einem Stuhl sitzt, so als kleine Hommage an diesen Zusammenhang. Also es gibt Bilder von ihm, sie sind auch besichtigbar, aber die Geschichtsschreibung hat ihn nach wie vor nur als Randnotiz, auch im Leben von Velázquez. Also wenn du auf den deutschen Wikipedia-Artikel klickst, da findest du gar nichts zu ihm beispielsweise. Und das ist, das wollte ich mal hervorheben. Ne?
Das ist interessant. Ja, wie gesagt, also das Bild von ihm kenne ich. also was ihn zeigt, das ist ja in der Kunstgeschichte ein total bekanntes Bild, aber wäre mir jetzt noch nicht mal sofort präsent gewesen, dass das ein Velázquez-Bild ist. Es ist halt einfach nur so im Kanon von berühmten Porträts, genauso wie dieser Gnom, einen Hofnarren, den da Velázquez mal gemalt hat.
Er hat mehrere gemalt tatsächlich.
Ja, aber ich meine nur, da gibt es so bestimmte Sachen, die hat man irgendwie mal gesehen und ich glaube, irgendeine Hip-Hop-Band hatte das auch mal als Plattencover.
Auf jeden Fall finde ich die Geschichte deswegen spannend. Ich finde sie auch spannend, weil sie eben einen Blick auf diese innerspanische Sklaverei wirft, von der man, glaube ich, außerhalb überhaupt nichts weiß und die in Spanien auch gerne ignoriert wird. Wie man da eben mit dem Erbe der Reconquista umgegangen ist, wie rassistisch und dass trotz dessen die Sklaverei in diesem Maße eben auch nicht, dass auch der Sklavenhalter am Ende dieser Person die Freiheit geschenkt hat und es, also diese Menschlichkeit am Ende gewonnen hat. Ich finde, das ist klar, natürlich, er war große Zeit seines Lebens fucking Sklavenhalter, aber vielleicht so ein kleiner Silberstreif am Ende dieser Künstlerbiografie und am Ende des Lebens dieser Person, die ansonsten überhaupt keine Zukunft gehabt hätte, so als versöhnliches Ende dieser Geschichte.
Irgendwie. Ja, und er hat ihm Unsterblichkeit verliehen, ne?
Na, und daran muss man jetzt noch arbeiten. Also im Geburtsort von Juan beispielsweise gibt es kein Zeugnis. Da findet er im Ortsmuseum noch keine Erwähnung. In der deutschen Wikipedia dazu von Velázquez steht auch keine Randnotiz. Dementsprechend war es mir jetzt wichtig, diese Geschichte nach vorne zu heben und an dieser Unsterblichkeit zu arbeiten. So.
Sehr gut. Ne, vielen Dank. Also sehr, sehr interessanter Kundenservice mit einem schönen Twist.
Und vielen Exkursen.
ja, aber das ist ja, also um das Setting, in dem das stattfindet, klar zu machen, ist das natürlich wichtig. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, bevor ich dich entlasse, muss ich dich leider noch mit einer Aufgabe beauftragen. Eine Hausaufgabe. Das nächste Mal kurz und bündig was zum Teller Ulam-Design.
Was? Wie schreibt man das?
Teller wie Teller.
Ja.
Bindestrich Ulam, wie du sprichst. U-A-U-L-A-M. Design.
Warst du bei Ikea oder was?
Das Teller Ulam Design. Ja, ist, wie soll man sagen? Weiß nicht, ob man da von erfolgreicher Designer reden kann. Na, du wirst schon sehen. Würde mich mal interessieren. En Detail.
Ich versuche mein Bestes.
Okay, alles klar, dann mach's gut, mein Guter. Wir sehen uns ja jetzt wieder regelmäßiger.
Und lasst uns mal bitte Feedback da, wie ihr diese Hausaufgabenthematik findet.
Ja gut, also nach meinem kleinen Wirren-Vortrag heute, vielleicht gibt's da noch nicht so eine abschließende Meinung darüber.
Also falls ihr schon eine abschließende Meinung habt, könnt ihr euch gerne befleißigen, die uns kundzutun. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören, ist ein bisschen länger geworden, aber ich glaube, nachdem wir euch jetzt so lange alleine gelassen haben, kann man das auch mal verschmerzen, oder?
Ja, also ich schon.
Also für mich ging die Zeit auch jetzt extrem schnell rum, muss ich sagen.
Es gab aber einen Haufen interessierter Nachfragen, zumindest bei meiner Seite. Von daher scheinen es die Leute nicht ganz vergessen zu haben. Na gut, bis nächstes Mal. Ciao.
Bis dann, tschüss.
Klar, wir müssen nach oben treten.